Im Neuen Testament, da haben wir eine ganze Reihe von Briefen. Und fast alle dieser Briefe beginnen mit einem Segen. Bei uns im Gottesdienst ist ja der Segen eher am Schluss. Und da ist es oft ein Segen zu Beginn. Zum Beispiel beim Römerbrief: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute habe ich einen Bibelvers mitgebracht, der eigentlich nicht zu einem regulären Predigttext gehört. Auch eins dieser Segensworte zu Beginn eines Briefes aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 2. Und vielleicht merken Sie so ein bisschen den Unterschied zu dem, was wir bei Paulus gerade gehört haben. Und Paulus ist so ein bisschen typisch für viele Segenssätze. Bei Petrus heißt es so: Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Während Paulus einfach sagt Gnade und Friede von Gott, sagt hier Petrus: Gnade und Friede mögen euch immer reichlicher zuteil werden durch die Erkenntnis Gottes. Also nicht einfach durch Gott, sondern durch die Erkenntnis Gottes. Petrus scheint bei seinem Segen Wert darauf zu legen, dass es im Glauben auch zu einer Entwicklung kommt. Immer reichlicher. Und Erkenntnis ist ja auch so etwas, was Fortschritt bewirkt, ein Weiterkommen. Wenn ich etwas erkannt habe, dann hat mich das zumindest ein wenig weitergebracht. Nun denke ich, für alle unter uns, die schon einige Jahre mit dem Glauben unterwegs sind, die wissen, Glaube verändert sich auch. Meiner ist auch anders als ich noch ein kleines Kind war. In manchen ist er auch nicht anders geworden. Die Frage ist aber, muss sich der Glaube weiterentwickeln? Und wenn ja, wie und wohin? Es gibt verschiedene Modelle, die so beschreiben, wie Glaube sich entwickelt. Und ich möchte mal 4 Modelle Ihnen vorstellen. Ein Modell ist das Gleichnis von den 2 Söhnen Modell oder Gleichnis vom verlorenen Sohn Modell. Die unterste Stufe des Glaubens, das ist die, dass ich sage, ich bin ein Knecht Gottes. So wie der verlorene Sohn, als er nach Hause kommt, denkt, ich bin nicht mehr wert, ein Sohn meines Vaters zu sein. Ich bin nur noch Knecht und Diener, vielleicht darf ich das wenigstens sein. Und bei dem Gleichnis zeigt sich, dass auch der ältere Sohn, der immer zu Hause geblieben ist, sich eigentlich als Knecht seines Vaters empfindet. Ich bin ein Knecht, ich bin hier auf der Erde dazu da, Gottes Willen zu erfüllen. Die nächste Stufe dann ist die Erkenntnis, ich bin ein Kind Gottes. Diese Erkenntnis hat der jüngere Sohn, der ältere Sohn wird zu dieser Erkenntnis eingeladen. Ob er sie wirklich bekommt, wissen wir nicht in dem Gleichnis. Ich bin ein Kind und zwischen Kind und Knecht ist ein Unterschied. Wenn ein Knecht versagt, muss er halt unter Umständen entlassen werden. Ein Kind bleibt ein Kind und das ist das Schöne. Wir bleiben bei unserem himmlischen Vater. Und die dritte Stufe ist dann, dass wir uns nicht immer nur gemütlich hinsetzen und uns freuen, dass wir Kinder sind, sondern dass wir werden wie dieser Vater. Dass wir hier, solange wir auf der Erde sind, dass auch durch uns etwas von der Güte und Barmherzigkeit Gottes sichtbar wird. Ein reifer Glaube, der auch nun sich in reifer Weise äußert, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ein Modell. Ein weiteres Modell stammt eher so ein bisschen aus der mittelalterlichen Mystik, zu dem ja auch unser Kirchennamensgeber St. Bernhard gehörte. Der hatte auch so ein Stufenmodell, so ein ähnliches. Der unterste Stufe des Glaubens ist, ich bin in einer Notlage. Ich habe vielleicht erkannt, dass ich ein verlorener Mensch bin. Aber wo kann ich jetzt Hilfe finden? Das ist wie, wenn man schwer krank ist, dann geht man zum Arzt und dann denkt man, aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Sachen. Alternative Heilmethoden. Man könnte es auch mal mit Beten versuchen und vielleicht gibt es da noch jemanden oder irgendwas, was man machen kann. Aber es geht letztlich nur um mich, damit ich gerettet werde. Wenn ich in der Not bete, geht es nicht um Gott, sondern vielleicht könnte es ja helfen, damit es mir wieder besser geht. Also in meiner Not klammere ich mich an Gott, aber letztlich liebe ich mich. Das ist so die unterste Stufe. Die nächste Stufe, ich beginne Gott zu lieben. Warum? Weil er mich gerettet hat. Er hat mich rausgezogen oder zumindest mir Trost und neue Hoffnung gegeben. Großes hat er an mir getan, also liebe ich ihn und ich profitiere davon. Und die dritte Stufe wäre dann, und das ist nicht so einfach, vor allem wenn man in einer schwierigen Lebenssituation ist, ich liebe Gott um Gottes Willen, völlig unabhängig, wie es mir gerade geht. Ob es mir schlecht geht oder gut, das ändert an meiner Gottesbeziehung überhaupt nichts mehr. So wie wir auch zu unseren Kindern, zumindest wir vermitteln das unserer Tochter, sagen, bei uns hast du immer ein Zuhause. Und das versuche ich auch zu leben, selbst wenn sie später mal im Gefängnis landet. Sie soll unser Kind bleiben. Zumindest nehmen wir uns das vor. Eine Liebe, die unabhängig ist davon, wie die Lebenssituation ist, wie man sich verhält und so weiter. Aber das ist nicht so leicht, wenn man in schwierigen Situationen ist und der Glaube einem vielleicht gerade mal gar nichts bringt und trotzdem an Gott festzuhalten und sagen, ich liebe dich, du bist mein Herr. Ein drittes Modell ist das sogenannte trinitarische Modell, das Dreieinigkeitsmodell. Die unterste Stufe ist, ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube, dass es einen Gott gibt, einen Schöpfer gibt. Aber da hört es dann auf. Das muss auch nicht christlich sein. Es gibt viele Leute, die meisten Menschen glauben an irgendwelche übernatürlichen Mächte. Der zweite Schritt ist dann das spezifisch Christliche. Ich glaube an Gott, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist dieser Glaube, auf dem auch unsere Kirche basiert. Christus ist damals auf die Erde gekommen, er hat sich gezeigt. Jetzt ist er aber im Himmel, meistens ist er unsichtbar. Wir müssen glauben, wir müssen uns an seine Worte klammern und in Zukunft wird er einmal sichtbar werden. Das ist so die Stufe, auf der wir stehen. Und jetzt sagen manche, aber es gibt ja noch eine höhere Stufe. Da kommt die Landeskirche irgendwie nicht so richtig hin. Ich glaube an Gott in Christus im Geist. Dass manche sagen, ja, aber wo ist denn bei euch der Heilige Geist, dieser lebendige, gegenwärtige Gott, der Heilungen bewirkt, der Menschen zu Propheten macht, der das Böse durch vollmächtiges Gebet zurückdrängt. Wir erleben das vor allem in Pfingstkirchen. Die sagen, nee, wir glauben nicht an einen Gott, der meistens verborgen ist, sondern der ist sichtbar, kommt nur mal in unsere Gottesdienste, dann spürt ihr ihn, dann erlebt ihr ihn. Das ist eine gegenwärtige Kraft. Das ist das trinitarische Modell. Ein alter Streit. Luther hat die dann immer als Schwärmer bezeichnet und deswegen ist nach wie vor, tun wir uns damit schwer. Teilweise zu Unrecht, teilweise auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber darum geht es heute nicht. Noch ein viertes Modell. Das ist so ein Modell, das kennen wir auch alle. Das aufgeklärte Modell. Die unterste Stufe ist, ich glaube genauso, wie es in der Bibel steht. Das biblische Weltbild. Zweite Stufe, ich werde älter, ich lerne das wissenschaftliche Weltbild kennen. Jetzt kann es sein, dass ich dann die ganze Bibel wegschmeiße und sage, ah, das passt doch alles gar nicht. Die dritte Stufe wäre dann, beides miteinander zu verbinden. Den Glaube, die Bibel, aber auch moderne Erkenntnisse. Der Glaube wird durch moderne Erkenntnisse ergänzt, unter Umständen aber auch ein bisschen was abgeschnitten. Letztlich kennen wir es auch, wir nehmen ja auch moderne Erkenntnisse als Christen auf. Es ist immer die Frage, wie weit das geht. Der Religionspädagoge Klaus-Peter Jörns hat einmal ein Buch geschrieben, Notwendige Abschiede, dass er sagt, wir müssen uns als Christen von manchen Glaubenssachen verabschieden, weil sie nicht mehr in die moderne Zeit zu den modernen Erkenntnissen passen. Ein Kapitel geht es dann zum Beispiel darum, die Bewertung des Todes. Dass er sagt, der Tod gehört zum Leben dazu. Den braucht man, das gehört zu unserer endlichen Welt dazu, der ist nichts Negatives. Aber im Neuen Testament ist der Tod durch und durch etwas Negatives. Als Sünde sollt, als letzter Feind, der überwunden werden muss. Und deswegen feiern wir auch so fröhlich Ostern. Sonst bräuchten wir es nicht so fröhlich feiern, wenn das kein wirklicher Feind wäre, der da überwunden wird. Aber Jörn sagt eben, wir müssen uns davon verabschieden, das macht keinen Sinn, das stimmt halt einfach nicht. Das ist die Frage, ob es nicht stimmt, wenn der Tod liebende Menschen auseinanderreißt, ob das wirklich was Normales und Gutes ist. Ich möchte es doch bezweifeln. Aber wie auch immer, wir kennen dieses Modell dieser Auseinandersetzung zwischen Bibel und heutigem wissenschaftlichen Weltbild. Vier Modelle habe ich mal genannt. Der zweite Petrusbrief ist ein Brief, der sich mit Irrlehren und Irrlehrern auseinandersetzt. Und wir wissen auch ungefähr, was diese Irrlehrer vertreten haben. Ich möchte mal zwei Dinge nennen. Ein Punkt ist eine sogenannte ethische Irrlehre, dass diese Irrlehre gesagt haben, ja, so wie Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit, also leben wir es doch auch endlich. Immer dieses engstirnige Gebote rumhalten in den Gemeinden. Freiheit ist Freiheit. Und wie in Korinth, die Christen sind ja teilweise auch zu den Prostituierten gegangen, die Männer natürlich. Warum soll man das denn nicht? Ist doch alles erlaubt. Wir sind doch frei. Entweder sind wir frei oder nicht. Also wir merken, hier ist ein ganz modernes Freiheitsverständnis. Das ist also so modern ist es gar nicht. Frei bedeutet, ich kann das ausleben, was gerade in mir steckt. Das ist in unserer heutigen psychologisierten Welt ja auch eine ganz wichtige. Ich muss das aus mir rauslassen, was ich gerade in mir spüre. Anders geht's nicht. Die biblische Freiheitsverständnis ist ein anderes. Die Bibel sagt immer, Freiheit entsteht dadurch, dass ich mich an jemand anderes binde. Das kann ein Mensch sein, das kann vor allem Gott sein. Ich binde mich an ihn und bekomme dadurch Freiheit. Ich binde mich an Christus und bin dadurch letztlich frei von Sünde, Tod und Teufel. Also diese ethische Irrlehre, dazu kommt eine eschatologische Irrlehre, dass diese Irrlehrer damals bestritten haben, dass Jesus einmal wiederkommt. Das ist ja so eine Vorstellung, wir glauben, dass Jesus einmal wiederkommt, dass dann das Weltende da ist, ein Ende der Geschichte, ein jüngster Tag. Und diese Irrlehrer haben gesagt, das ist alles Quatsch. Diese komischen apokalyptischen Vorstellungen. Wir sterben und begegnen Jesus und so läuft die Sache. Jetzt kann man sagen, ja, das ist doch nicht so wichtig, muss man sich darum streiten? Aber ich denke, es ist sehr wichtig. Denn wenn das alles nicht so ist, das Neue Testament legt unglaublich Wert darauf, dass es das gibt, dieses Weltende, jüngster Tag, dass Christus wiederkommt. Und das hat damit zu tun, damit wird ausgedrückt, dass Gott diese, seine Schöpfung nicht aufgibt. Wenn die Erde, wenn da nichts mehr mit passiert, wenn die eben nicht mehr verwandelt wird in eine neue Erde, dann ist die von Gott aufgegeben. Das wäre eigentlich auch ganz praktisch, da müssen wir uns auch um ökologische Fragen als Christen nicht mehr kümmern. Bewahrung der Schöpfung brauchen wir nicht mehr, weil Gott hat diese Erde dem Verfall preisgegeben, dann brauchen wir das ganze Zeug nicht mehr machen. Und dann kann man endlich so schön in Saus und Braus leben. Deshalb ist es wichtig, dass auch in dieser Weltgeschichte Gott noch einmal kommt und auch das neu macht und nicht die Erde sich so weiterrollt, bis sie irgendwann mal ausgerollt hat und irgendwann erkaltet ist und kein Leben mehr da gibt. Genau diese Leute bekämpft also der zweite Petrus, auch der Judasbrief. Und ich denke meiner Meinung nach auch zu Recht. Es gibt angebliche Weiterentwicklungen des Glaubens, die zu Irrlehren führen, die mehr schaden, als sie nutzen. Natürlich gibt es auch Weiterentwicklungen, die positiv sind, die ich gut finde. Vor allem die ersten beiden Modelle mit dem verlorenen Sohn-Gleichnis oder dieses Stufenmodell, dass man wirklich die Liebe zu Gott sich so sehr vertieft, dass sie situationsunabhängig wird. Und trotzdem, all diese Entwicklungs- und Stufenmodelle haben natürlich auch ein großes Problem. Denn sie führen dazu, dass Christen in Schubladen gesteckt werden. Ah, du bist ja noch so ein pietistischer Knecht. Du hast noch nicht wirklich die Erlösung begriffen. Und andersrum dann die Meinung, hör, ethisch ist ja bei euch alles erlaubt, ne? Dürfen Christen jetzt alles machen? Und die einen sagen, oh, du glaubst noch an Wunder. Und die anderen sagen, du bist nicht mehr bibeltreu. Und so gehen die Kritisiererei dann los. Die einen sagen, ja, was ist los in eurer Kirche? Ihr sitzt da auf euren starren Holzbänke. Wo ist denn der Heilige Geist? Und andersrum, ja, heißt dann auch, ja, ihr habt irgendwelche komischen eigenen Fantasien und nennt das dann göttliche Prophetie. Was hat denn das damit zu tun? Und so wird hin und her kritisiert und ja, das ist das Problem, wenn man bestimmte Stufen schafft, der Christ ist da, der Mensch ist da, auf der Stufe und so weiter. Aber es scheint ja, dieser Briefsegen des Petrus zielt doch irgendwie auf eine Entwicklung, auf ein Wachstum hin. Was meint er denn damit? Ich denke, dass es hier aber um eine Entwicklung, ein Wachstum in einer anderen Richtung geht. Wenn Petrus sagt, Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden, dann muss man ja fragen, ja, Gnade reichlicher? Also entweder habe ich Gnade bekommen, dann bin ich Kind Gottes und habe ewiges Leben. Wie kann denn die reichlicher werden? Wenn der Bundespräsident jemand begnadigt, kommt er halt aus dem Gefängnis. Wenn er ihn halb begnadigt, bleibt er vor der letzten Tür stehen. Oder was soll das heißen? Wenn er ihn doppelt begnadigt, kann er nochmal reingehen und darf dann gleich wieder rausgehen? Oder kann man Gnade überhaupt steigern? Und auch dieses Wort Erkenntnis gibt ja interessanterweise ja noch eine andere Bedeutung von Erkenntnis in der Bibel. 1. Mose 4, Vers 1. Adam erkannte seine Frau. Das ist nicht so, dass er sie irgendwo hinterm Baumstamm entdeckt hat, ach, das ist ja die Eva. Sondern die Folge dieser Erkenntnis war, dass sie schwanger wurde. Erkenntnis bedeutet hier eine ganz enge, intime, leibseelische Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es bei Petrus ankommt. Es geht nicht in erster Linie, irgendwelche Dinge zu erreichen im Glauben, sondern dass sich die Beziehung zu Gott immer weiter intensiviert. Beziehungen können stärker werden. Da gibt es Steigerungsmöglichkeiten, da gibt es Wachstum. Und so soll es auch in unserer Gottesbeziehung sein. Wie auch immer, was dann dabei herauskommt, ist wieder eine andere Frage. Das sollten wir auch nicht bewerten und sagen, ah, du bist noch nicht so weit. Jesus hat ja auch davor gewarnt, indem er gesagt hat, werdet wie die Kinder, dass wir jetzt anfangen im Sinne der Leistungsgesellschaft, sagen, ah, das ist der Top-Christ. Ja? Sondern werdet wie die Kinder. Aber dass wir unsere Beziehung zu Gott und unserem Herrn Jesus Christus vertiefen, von Herzen in Lieben, von mit unserer Seele, mit unserer Kraft, mit unserem Verstand. Aber wie der Weg dahin ist, dass sich die Beziehung zu unserem Gott intensiviert, das kann sehr unterschiedlich sein. Und da sollte man auch nicht sagen, das muss machen, damit es klappt. Dann wieder so ein 5-Punkte-Programm, damit du noch intensiver mit Gott lebst. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Ich bin ja ein Theologe. Wenn ich ein gutes theologisches Buch lese, dann bringt mir das manchmal mehr als 10 Lieder singen. Also. Aber ich gebe zu, dass es bei den meisten Christen, glaube ich, nicht der Fall ist. Die sitzen davor und denken, von was redet dieser Mensch da in dem Buch? Bei manchen ist es das regelmäßige Bibellesen, jeden Tag in diese Worte eintauchen. Beim anderen ist es die Musik, ob Bach, Händel oder Lobpreis. Bei jemand anderem ist es vor allem das Gebet, immer wieder jeden Tag mehrmals, ein intensives Gebetsleben, was die Beziehung zu Gott intensiviert. Für andere ist es wichtig, dass andere Christen mit dabei sind, im Hauskreis, im Gottesdienst. Wieder andere intensiviert sich die Beziehung zu Gott, indem man etwas tut, missionarisch, diakonisch, jemanden seelsorgerlich auch begleitet. Oder auch einfach das Feiern mit Schwestern und Brüdern, ein Fest feiern. Erfahrungen mit Gott, mit anderen teilen. Es kann der Gebrauch der Geistesgaben sein, es kann der Besuch eines Abendmahls sein, es kann auch mal Schweigetage im Kloster können das auch sein. Vieles mehr ist da denkbar. Und Sie können ja mal selber so ein bisschen spüren, wenn ich mir Zeit nehme für Gott, was macht mir Freude? Manchmal hat man ja so im Kopf, ja, wenn man Zeit für Gott nimmt, dann müssen auf jeden Fall die Dinge dabei sein. Das muss dabei sein und das und das. Aber manchmal ist gar keine Freude dabei. Das Problem ist, eine Beziehung, wo keine Freude ist, die wird auch nicht intensiver. Bestimmt nicht. Und deshalb auch so spüren, wie kann ich denn auch schön meine Beziehung zu Gott gestalten? Was tut mir gut? Was macht mir Freude? Und das macht dann auch Gott Freude. Wichtig ist einfach, dass wir lediglich Gott und unseren Herrn Jesus Christus in den Blick nehmen, dass es um ihn geht. Das ist Petrus, denke ich, wichtig. Dass Petrus nun aber das Wachstum in einer Gottesbeziehung als Segen formuliert, macht auch deutlich, wir können das nicht machen. Nichts mit 5-Punkte, 7-Punkte Programm. Es bleibt letztlich Geschenk und Gnade, wenn unser Glaube sich vertieft. Und gerade deshalb sollten wir es auch nicht bewerten bei anderen. Das ist der Ausfluss dessen, der Frieden in Person ist, dieser Jesus Christus. Amen.